Wir wollen nun auf die Ereignisse des rassistischen und rechtsterroristischen Anschlags von Hanau blicken. Dazu soll der Tatablauf beleuchtet werden. Das ist insofern problematisch, da die Erzählung der Tat einem Fokus auf den Täter nahe kommt. Ich möchte hier kein täterzentriertes Narrativ bedienen, sondern das Wissen über den genauen Ablauf der Tat stärken. Wenn du das nicht hören willst oder kannst, hast du nun die Möglichkeit, auszuschalten. Das Attentat in Hanau beginnt am Heumarkt in der Innenstadt von Hanau. Gegen 21.50 Uhr betritt der deutsche Täter die Bar La Vautre. Dort erschießt er Karlojan Welkow, der in der Bar arbeitet. Als der Täter die Bar verlässt, erschießt er auf offener Straße Fatih Saracoglu. Im Anschluss betritt der Täter die Shisha-Bar Midnight in der Krämerstraße. Dort erschießt er Sedat Gürbüz, Inhaber des Midnight. Die Schusswaffen, mit denen der Täter Menschen ermordet, befinden sich in seinem legalen Besitz. Im Anschluss flieht der Täter vom Tatort und fährt in den Stadtteil Kesselstadt. Gegen 22 Uhr erreicht er den Kurt-Schumacher-Platz in Hanau-Kesselstadt. Er wird verfolgt von Willi Viorel Paun. Dieser versucht mit dem Auto den Täter zu verfolgen, um ihn zu stoppen. Willi Viorel Paun ruft mehrfach vergeblich den Notruf an. Auf einem Parkplatz erschießt der Täter Willi Viorel Paun. Nach Polizeiangaben erhält die Polizei gegen 21.58 Uhr Kenntnisse von den Schüssen. Einsatzkräfte treffen nach 2 Minuten am Tatort ein und versorgen die Verwundeten. Die Fahndung nach dem Täter beginnt. Gegen 22 Uhr stürmt der Täter in das Lokal Arena Bar und Café. An die Arena Bar ist ein Kiosk angeschlossen. Im Kiosk ermordet der Täter zunächst Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpatsch und Ferhat Unvar. Im Bereich der Bar ermordet er Said Nissar Hashimi und Hamza Kurtovic. Gegen kurz nach 10 erreichen weitere Notrufe die Polizei, diesmal vom Tatort in der Arena Bar. Die Einsatzkräfte treffen wenige Minuten später ein. Der Befehl lautet, sie sollen den Täter festnehmen oder erschießen. Der Täter hat den Tatort Arena Bar aber bereits verlassen. Gegen 22.50 Uhr gelingt es der Polizei, das Wohnhaus des Täters zu finden. Zeugen hatten den PKW des Täters beschrieben. Die Polizei hatte den PKW dann in der Nähe des Wohnhauses gefunden. Die Polizei beginnt mit Zivilpolizisten, das Wohnhaus zu überprüfen. Medien beginnen über das Attentat zu berichten. Dabei wird zumeist von einer Schießerei gesprochen. Gegen 00:30 Uhr nachts veröffentlicht das Polizeipräsidium Südosthessen eine Pressemitteilung. Dabei wird ebenfalls von einer Schießerei gesprochen. Todesfälle werden noch keine genannt, obwohl bereits mehrere der Opfer direkt am Tatort gestorben sind. Die Polizei spricht von Schwerverletzten, sie fahne noch nach dem Täter. Die Bild-Zeitung beginnt zu dieser Uhrzeit im Internet mit einer Live-Sendung. Dabei wird das Narrativ verbreitet, dass es sich um Gangkriminalität handeln könne. Ein rechtsterroristischer, rassistischer Hintergrund des Anschlags wird für unwahrscheinlich gehalten. Gegen kurz vor 1 Uhr nachts meldet das Polizeipräsidium Südosthessen eine neue Pressemitteilung. Darin werden 8 Tote des Anschlags gemeldet. Gegen 3 Uhr nachts gelingt es einem Sondereinsatzkommando, in die Wohnung des Täters einzudringen. Dort werden die Leichen des Täters und seiner Mutter gefunden. Der Täter hatte seine Mutter ebenfalls ermordet. Gegen 6 Uhr morgens informiert das Polizeipräsidium Südosthessen über den Fund der Leiche des Täters. Gegen 19:30 Uhr morgens wird bekannt, dass es ein Bekennerschreiben des Täters und ein öffentlich zugängliches Video im Internet gibt. Der Clip zeigt den Täter. Dieser teilt Verschwörungsmythen und rechte, sozialdarwinistische Ideologien. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe teilt mit, dass sie bereits nachts die Ermittlungen übernommen habe. Damit wird deutlich, dass ein Terroranschlag nicht ausgeschlossen wird. Gegen 21:30 Uhr morgens bestätigt der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU den Terrorverdacht und legt einen rechtsterroristischen Hintergrund der Tat nahe. Nach der Tat bleiben viele Fragen offen. Viele Fragen tauchen erst durch den Untersuchungsausschuss auf. Manche Dinge kommen erst durch Recherchen der Initiative 19. Februar ans Licht. Warum war der Notruf in der Tatnacht nicht besetzt? Wieso besaß der Täter Waffen, obwohl er bereits vor der Tat auffällig war? Welche Rolle spielt der Vater des Täters? Hätte die Tat verhindert werden können? Wir haben gesprochen mit Nora Cergui. Sie ist Beraterin bei Response e.V. Response e.V. berät Angehörige der Opfer und Überlebende des rassistischen und rechtsterroristischen Anschlags von Hanau. Nora Cergui erklärt, warum die Beratungsarbeit bis heute anhält.
Der Betroffenenkreis ist ja auch so gesehen viel größer und geht über die Angehörigen und Überlebenden hinaus. Es gibt Augenzeuginnen, Ersthelferinnen, Freundinnen von getöteten Partner und Partnerinnen. Und im Grunde ist auch eine gesamte Community betroffen, denn diese Tat war eine Botschaftstat, die sich zielgerichtet hat an eine bestimmte Gruppe von Menschen, die hier in Deutschland immer wieder als anders markiert werden. Und Hanau macht was mit Menschen, die allgemein Rassismuserfahrungen erlebt haben, weil der Anschlag wird verstanden als ein Angriff auf eine bestimmte Community und das wirkt sich auf das Sicherheitsgefühl einer gesamten Community aus. Also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben dadurch auch einen anderen Bezug zum 19.02., zu dem, was in Hanau passiert ist.
Wie Nora Cherwi erklärt, sind die Aspekte der Beratungsarbeit der Angehörigen vielschichtig und komplex. Ein Teil davon bildet das Verhalten der Polizeikräfte und Behörden in den Tagen nach der Tatnacht. Nora Cherwi spricht darüber, wie mit den Angehörigen der Opfer im Nachgang der Tat umgegangen wurde.
Angehörige und andere betroffene Überlebende wurden nicht angemessen informiert. Sie wurden zeitweise auch einfach im Dunkeln gelassen. Sie durften ihre Kinder erst sehen, nachdem sie obduziert worden sind. Und allgemein die ganze Sache mit der Obduktion lässt sehr viele Fragen offen. Çetin Gültekin, Bruder von Gökhan Gültekin, hat das in seiner Anhörung auch sehr deutlich gemacht, wie für ihn die ganze Sache der Obduktion war. Er sagte, in der Tatnacht bei den Obduktionen und in den Tagen danach wurden wir wie rechtlose Objekte der staatlichen Ermittlungen behandelt. Und das war wie ein zweiter Anschlag für mich. Und ich finde, das macht unglaublich sichtbar, was es heißt, dass man nach der einen Gewalterfahrung nochmal Momente von Gewalt spürt. Das ist diese Gewalt nach der Gewalt, die Betroffene nach einem rassistischen Vorfall erleben. Und woran es an dem Tag und in den Tagen danach zusätzlich gemangelt hat, war eine gute und angemessene psychosoziale Notversorgung, die die immense Belastung der Betroffenen, die gerade einen geliebten Menschen verloren haben oder die diese Tat miterlebt haben, gut auffängt.
Durch den Untersuchungsausschuss wurde ebenso thematisiert, dass es im Nachgang der Tat zu sogenannten Gefährderansprachen gekommen ist. Einige der Angehörigen der Opfer wurden von der Polizei befragt. Sie wurden unter Generalverdacht gestellt, eine Verantwortung für die Tat zu tragen. Der Vater des Täters, der selbst rassistische Inhalte verbreitete, blieb dabei unbehelligt.
Im Grunde wurde die Gefahr bei den Betroffenen gesehen, bei den Angehörigen, als dass die Gefahr bei dem Vater des Täters gesehen worden ist.
Das Behördenversagen wurde wiederholt von der Initiative 19. Februar thematisiert. Die Initiative hat konkrete Forderungen: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Ebenso soll ein Erinnern an die Opfer nicht nur einmal im Jahr am Jahrestag des Anschlags stattfinden. Ein weiterer Punkt ist die Sensibilität mit den Angehörigen der Opfer, die Raum für deren Trauer lassen soll. Nora Cherwi von der Beratungsstelle Response e.V. erklärt die Kritik der Angehörigen der Opfer.
Die Kritik an Behörden, Polizei und Justiz, also auch das wurde im Untersuchungsausschuss von den Angehörigen sehr klar benannt. Wir würden uns konkrete Veränderungen wünschen. Wir würden uns auch wünschen, dass Behörden traumasensibel und rassismussensibel arbeiten. Insgesamt wünschen wir uns auch, dass der Frage nachgegangen wird, welche gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen haben diese Tat möglich gemacht. Und da diese Strukturen dann nachhaltig zu ändern, sodass so etwas wie Hanau nicht noch einmal passiert.